ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Route raus, der Spaß beginnt. Ich bin Heinz Galling und neben mir sitzt Horst Hennings. Horst, wie geht's dir? Wie hast du geschlafen heute?
Ausgezeichnet, du. Ich finde ja bei Freunden, da schlafe ich immer gut. Ja.
Wir sind bei Freunden, das ist ein gutes Stichwort. Gegenüber sitzt Uwe Potschka und wir sind in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Und Uwe Potschka hat ja eine ganz bewegte Geschichte hinter sich, hat schon mit Horst einige interessante Angeltouren unternommen. Uwe, und wir wollen mal ganz von vorne anfangen. Du hast ja angefangen hier in einem VEB, Blechwaren, ne?
Ja, liebe Zuhörer, ich habe angefangen im sozialistischen Großbetrieb als Elektriker und bis 1989 habe ich dort gearbeitet und zum 1. Juli 1990 zur Währungsunion war mein letzter Arbeitstag und ich habe mich dann umorientiert. Angel war schon immer mein Hobby und Meeresangeln hat mich begeistert. Das ist sind geschuldet zufällige Umstände, denke ich, Zufälle, dass ich das auf die Lücke des Angelsports gekommen bin. Aber es war eben immer schwierig, in Warnemünde, Ostsee und so weiter zu DDR-Zeiten Ausfahrten zu bekommen. Und weil ich Turnierangelsport Übungsleiter war und auch die letzten DDR-Meisterschaften im Turnierangelsport ausgerüstet hatte, habe ich vom damaligen DRV aus dem Osten eine Ausfahrt mit Partnervereinen von Rostock bekommen, mit einigen Sportfreunden. Und das hat mich begeistert. Und dann, wie es so wollte, war es am 9. November hatten wir eine Ausfahrt, 1989, und habe an dem Tag auch meinen größten Dorsch in der Ostsee gefangen. 1,04 Meter, der sah aus wie ein Skrei, kugelrund. Und dann kam man da eben nicht wieder los. Und danach hatte ich ja die Möglichkeit, ständig an der Ostsee zu fahren zum Meeresangeln.
Wie war das damals am 9. November 1989? Von wo seid ihr losgefahren? Von Warnemünde? Weißt du noch, wie der Kutter hieß?
Nein, das weiß ich nicht. Der Kutter hatte keinen Namen. Das waren kleine Boote von Partnervereinen von Rostock, die da so ein Boot für 8 Personen gestellt hatten und den Bootsführer dazu. Da war auch keine Toilette, kein Name dran, nichts. Das war alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man hat sich gefreut, dass man überhaupt das nutzen konnte.
Horst, wann hast du Uwe Potschka das erste Mal kennengelernt?
Naja, Uwe hatte dann ja damals nach der Wende war so die Idee gehabt, sich mit Angelgerät selbstständig zu machen. Das ist ja nochmal eine Geschichte für sich. Und er war dann danach ja gleich im Westen, hatte wohl verschiedene Händler aufgesucht, die ihn da beliefert haben. Und letztendlich ist er dann an der Firma Driver Cromeran hängen geblieben, die ihm eine Ware gegeben hat. Und die hat er dann hier bei sich vor seinem Haus auf dem Gartentisch oder so einem Tapetiertisch dann verkauft. Und das ging wie warme Semmeln, Uwe. Das
war, ja, ich hatte das Glück, dass mich die Firma Cromeran, heute Cromeran Diver oder Diver Cromeran, mir die Möglichkeit gegeben hat, auf Valuta für 90 Tage eine größere Warenlieferung zu stellen. Und da habe ich mich gefreut, andere Firmen haben mich abtreten lassen, wie die DHM damals, Zielstar, die es, glaube ich, nicht mehr gibt, und Balzer. Und da bin ich da auch hängen geblieben und seitdem habe ich auch einen guten Kontakt mit dem Horst und ja. Und dann habe ich die erste Bestellung bei Herrn Marjanovic gemacht in München und etwa für 50.000 D-Mark damals und habe die 14 Tage später selber mit einem neu gekauften VW-Bulli abgeholt und habe die Ware in meine Garage aufgebaut, in Schild auf der Straße, Reklame, Angelshop, einen Schirm drüber und die Bauern standen auf dem Hof und haben ihre letzten Ostmark verteilen wollen. Ob es nur 2 Rollen waren oder 4, ist egal, ob es das Geld kommt weg. So lief das damals an. Und die Ware habe ich ruckzuck verkauft und konnte auch der Firma Cromeran die erste Summe schon vorfristig, obwohl der Valuta-Termin noch nicht abgelaufen war, aushändigen.
Das muss doch eine ganz schöne Umstellung gewesen sein, wenn man vom VEB, Planwirtschaft, von den Genossen auf einmal in die freie Marktwirtschaft kommt, oder?
Ja, na klar ist das ein ungewohntes Gefühl und vor allen Dingen ein Risiko, was man ja auch nicht kannte. Vor 1989 wurde man in irgendeine Ecke gestellt, kriegt gesagt, was man zu machen hat. Und dann war es das. Selbstständigkeit war da kein Thema. Und das war eben ein ganz großes Risiko, hat auch sehr viel negative Meinung aus dem Familienkreis, ob das je Risiko und sowas. Aber ich denke, wir haben es geschafft, ich mache das jetzt 36 Jahre.
So, bevor es jetzt weitergeht, hier noch ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Wenn ihr Angel-Podcasts genauso sehr mögt wie ich, dann hört mal bei Angebissen vom RBB rein. Die beiden Krautzieher Frieda Rösler und Erik Mickern treffen jeden Monat spannende Typen aus der Angel-Community in Berlin-Brandenburg. Und das Schönste, ihr seid dort die besten Fänge. In Mein Revier und ich besuchen sie ihre Hörer direkt an deren Lieblingsgewässern. Dazu gibt es das Quiz, Fischeraten, den Tackle-Check mit frischem Gerät zum Testen und Gewinnen und natürlich jede Menge hechtigen Schnack. Also Angebissen, einfach mal reinhören. Und jetzt geht's weiter mit Rute raus.
Horst, ich habe mal im Internet geguckt, ihr habt doch einige Meisterschaften da. Also der Uwe war ein recht erfolgreicher Meeresangler auch, ne?
Absolut. Also wir haben ja die gesamtdeutschen Meisterschaften ja gefischt und die Sachsen-Anhalt hatten die gleich eine starke Mannschaft. Das hat Uwe ja unheimlich gefördert. Er war da immer der Häuptling, gab viele Indianer, aber Uwe war eigentlich die treibende Kraft. Und dann haben wir da ja über mehrere Tage gefischt auf mehreren Schiffen. Das war, man musste sich bewerben, man konnte nicht ohne weiteres daran teilnehmen. Und dann am letzten Tag ging das wie ein Lauffeuer durch die Reihen. Ein Ossi hat gewonnen. Ich sage, ein Ossi hat gewonnen, nicht? Ja, und dann war das Uwe, der war der erste gesamtdeutsche Meister im Bootfischen, nicht? Und seitdem haben wir uns ja etliche Male getroffen. Und gerade hier, das Sachsen-Anhalt hat, glaube ich, Uwe sehr viel zu verdanken. Du hast ja damals die Meeresgruppe aufgebaut, hast das immer gefördert. Dann fing ja auch noch mit Angeln, mit Norwegen-Tourismus an. Also Uwe hat alles gemacht, was es da zum Meeresangeln gab. Und wie gesagt, die hatten eine schlagkräftige Truppe. Ja, denn Uwe hat dich später dann auch gefördert mit seinem Angelgeschäft. Du hattest eine eigene Mannschaft da und also ich war dann auch deutscher Meister mit der Mannschaft. Also das war schon hochinteressant und Uwe hatte auch immer das richtige Händchen. Durch seinen Beruf wahrscheinlich hatte er ja unheimlich gute Ideen, nicht wie man Vorfächer baut, wie man das verbessern kann, das Gerät. Und so ist er denn da richtig reingerutscht in die Branche.
Ja, Uwe hat mir gerade so einen kleinen Flyer rübergereicht. Hier, wir sitzen in seinem Laden hier, alles ist voll, gleich kommt Kundschaft, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, um über die alten Zeiten und die neuen Entwicklungen zu reden. Hier hat er mir, wie eben schon gesagt, so einen Flyer rübergereicht, da ist ein Foto drauf, deutscher Mannschaftsmeister 2007. Da sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 9 Männer, sind 10 Männer sind es sogar, mit einem riesigen Pott, sieht aus, ein silberner Pokal, sieht aus wie der Fußball-Europapokal. Und ja, wie war das damals, deutscher Mannschaftsmeister 2007? Wie seid ihr das geworden?
Ja, es resultiert aus zwei Wettbewerbstagen. Einmal das Naturköderangeln und einmal dieses Kunstköderangeln. Kunstköderangeln, denke ich, durch meine Firma, die ich damals dann noch übernommen hatte, Blitzbürger, habe ich dann auch Sachen entwickelt, Neuheiten. Und wir haben uns da stark mit beschäftigt und hatten auch viel Erfolg im Kunstköderangeln. Hat es eigentlich bei deutschen Meisterschaften und anderen Wettbewerben immer gut geklappt. Aber beim Naturköderangeln hat es eben gehabert. Aber da haben wir uns dann weiter hier verbessert durch unsere Landesmeisterschaften, die wir dann regelmäßig durchgeführt haben. Haben sehen können, was für Leute da prädestiniert sind, um dort mitzufischen.
Du hast das eben gesagt, hier Stichwort Blitzpilger. Horst, der Blitzpilger, der ist mir auch ein Begriff. Der kommt eigentlich aus Kiel, ne?
Der Erfinder des Blitzpilgers war ähnlich wie Uwe ein Handwerker, der voller Ideen war. Der wohnte in Kiel in der Blitzstraße und hat als erstes damals hier diese Pilger gebaut. Und hat sich immer sehr schwer getan, überhaupt einen Kompagnon rein. Wir waren erstmal auf irgendwann jemand aufgesessen, der wollte ihn fördern, das hat nicht geklappt und alles. Der war sehr misstrauisch. Ich konnte sehr gut mit ihm und konnte auch mal direkt bei ihm die Pilze kaufen. Aber das war schon eine Auszeichnung. Also, er ließ kaum jemand in seinen Laden. Der hatte eine Brille, Heinz, da konnte gar nicht mehr durchgucken von dem Lackieren.
Glasbausteine.
Ja, richtig. Nee, so dick von dem Lackieren. In die Lackbude durfte keiner rein. Und das war damals, da hieß das auf einmal, Uwe Potschke hat die Firma gekauft. Denn er wollte sie eigentlich nie verkaufen, hat sich da richtig schwer getan. Das war sein Baby. Und dann ist Uwe da eingestiegen, weißt du, und hat natürlich dann gleich das verbessert. Also legendären waren Uwes Ideen. Ich weiß noch, weißt du, diese japanroten Jigs, die mich ja mein ganzes Leben begleitet haben, die gab es nicht mehr. Die hat Uwe danach gebaut und als erster mit einem Dreierschwanz. Das war damals eine Sensation, nicht, Uwe?
Ja. In Japan rote Jigs mit Dreierschwanz. Da müssen wir mal nachhaken jetzt. Das sind kleine Gummis, die als Vorsetzer sozusagen, Beifänger sind das sicherlich, ne? Ja, mit denen man auch in Norwegen gut angeln kann. An der Ostsee auch. Habt ihr da damals auch in der Ostsee? Ach so, sind so kleine Jigs. Ja, sehen so aus wie diese japanroten Jigs. Das sind so kleine Gummifische, die sind so 5-6 Zentimeter lang mit dem Bleikopf und als Vorsetzer Dreierschwanz. Wie fällt einem ein Gummifisch mit Dreierschwanz ein?
Na, von der Sache hat man es auf sich auch irgendwo abgeguckt. Das ist ja nicht jetzt ein Dreierschwanz in Erfindung von mir selber, aber auf dem deutschen Markt in Europa gab es überhaupt sowas nicht, nur von Amerika so ähnlich. Und da ich die Möglichkeit hatte, die Kopierfräse von Werner Winkler mit erworben zu haben, konnte ich da mir meine Ideen freien Lauf lassen, konnte Modelle selber herstellen und auch die Form danach fräsen und danach in die Schickmaschinen die Werkzeuge einspannen und dann mit der Flüssigkeit die Form voll spritzen und dann war der Schick geboren.
Das ist so ähnlich wie bei Jean Pütz, die Hobbythek, ne? Das ist so ein Angel-Hobbykeller gewesen wahrscheinlich, ne? Oder?
Nee, es war eigentlich nein. Ich habe da eine Firma mich eingemietet, eine abgerissene LPG-Werkstatt. Und da habe ich neue Wände gezogen drin, abgeteilt in Gießraum, wo die Pilger gegossen werden, in Raum, wo die Sachen gespritzt werden. Da muss ja auch eine Absaugung sein bis zum Dach hinaus. Da hatte ich mit großen Schornsteinen alles. Also das war alles auf eine Quadratmeterzahl bestimmt von, sagen wir mal, zwischen 300, 350 Quadratmeter. Da kann ich, da ist es, glaube ich, kein Keller.
Das war keine Hobbywerkstatt, das war schon professionell. Denn die Pilger von Uwe, weißt du, die waren legendär. Der konnte gar nicht so viel gießen, wie er verkaufen konnte. Nicht? Das war ja die Hochzeit, Heinz, wo alles an die Ostsee fuhr. Da hatten wir jede Menge Angelkutter an der Ostsee. Dann fingen die auch hier am Osten Kutter, gab es in Warnemünde, in Rostock, überall. Und alle fuhren aufs Meer, weißt du. Und alle brauchten natürlich Material. Und Uwe war sehr kreativ. Der hat immer wieder neue Ideen entwickelt, weißt du. Unterschiedliche Farbe. Dann gab die Zweifarbengeschichte, das war auch eigentlich legendär. Früher waren die immer einfarbig, da hatte Uwe die dann zweifarbig gemacht, ne? Schwarz, rot, rot, schwarz. Und das waren also tolle Kombinationen und die waren alle fängig. Ne?
Dann kommen wir nochmal zurück. Wir sitzen ja hier im Angelgeschäft, gut sortiert, neue Sachen, auch die modernen Sachen der einschlägigen Firmen hier. Und vor der Haustür ist ja die Elbe. Dann haben wir ein Stückchen weiter, ist die Schwarze Elster. Wie kommt man dann als Luther steht da hier als Wittenberger an die Ostsee. Habt ihr da regelmäßig auch Touren gemacht, schon zu DDR-Zeiten?
Ja, natürlich, weil mich das fasziniert hat, diese Meeresangelei, habe ich gesehen, wie ich da ständig hin kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, habe noch eine Firma gegründet, Nordland Angelreisen hieß die. Mhm. Und das habe ich 12 Jahre gemacht und dadurch, durch die Kundenbewegung, bin ich regelmäßig fast in den kälteren Jahreszeiten bis März, von November bis März, jede Woche, jedes Wochenende nach Laboe, meistens Laboe Ostsee gefahren mit verschiedenen Kutter zum Meeresangeln.
Was ist denn hier vor der Haustür los? Jetzt haben wir so viel vom Meeresangeln geredet, aber die Elbe hat ja auch einiges zu bieten, ne?
Ja, die Elbe ist unser stark angelfrequentiertes Gewässer. Wir haben einen Fischer hier vor Ort, der die Fischereierlaubnis uns ausstellt für 47 Elbkilometer. Und die geht von der Grenze Sachsen bis zur Fähre in Coswig. Und Fische, wir haben viel Besuch aus vielen anderen Bundesländern, um Waller zu angeln. Was mir bekannt ist, ist 2,63 Meter Waller aus der Elbe hier in Wittenberg. Und jedes Jahr werden 2 Meter, 2,50 Meter und so dazwischen gefangen. Natürlich gibt es auch noch Dunkelziffern, was man noch nicht gehört hat. Aber und Zander ist stark vertreten und Weißfisch auf jeden Fall. Barsche, Hechte, also schon ein Paradies zum Angeln.
Also die gesamte Palette. Das war ja nicht immer so, dass auch gerade hier auf dieser Ecke die Wasserqualität der Elbe so gut war. Die hat sich doch extrem verbessert, ne?
Ja, ich kann mich noch als Jugendlicher erinnern, dass wir haben ja einen Elbhafen, so einen Altarm von der Elbe. Da hat es am besten hier gebissen, wo von dem Ort hier die Fäkalien hochkamen und dann die Bose da rumgetanzt ist um diese Teile und da hat es am besten gebissen.
Da war noch Nahrung im Wasser,
also,
nicht?
Man brauchte da nicht anfüttern. Also das war, aber das war, man hat sich aber auch gesträubt, da einen Fisch zu essen. Also ich habe keinen gegessen. Mhm. Wenn du das, die Wasserqualität gesehen hast, war Katastrophe. Mhm. Heute haben wir klares Wasser, ist auch negativ für Angelei. Mhm. War, und besser ist, wenn es angetrübt ist und ist alles eben besser, sauberer geworden. Die Fische schmecken, Zander werden regelmäßig gefangen, auch teilweise gegessen, weil der Fischer hat ja auch ein Entnahmefenster, dass du nicht alle Fische totschlagen darfst.
Wie ist das?
Das hielt so von 60 cm bis 90. Hecht, Karpfen, Zander.
So wie die Müritzfischer, die haben das ja auch, das Entnahmefenster von Hecht, 60 cm, zwischen 60 und 90 cm darf entnommen werden. Was mich immer interessiert hier, es gibt ja noch Nebenflüsse der Elbe, wo ja auch zum Beispiel auch teilweise Forellen sogar drin sind, oder?
Ja, Nebenflüsse.
Elster,
ja, es ist ja automatisch, wir haben ja hier einen Bach, Zahnerbach heißt der, der geht dann letzten Endes landet er an der Elbe bei Mühlanger. In diesem Zahnerbach habe ich selber, wo ich Vereinsvorsitzender war vom Kreisangelverein, ab 1990 haben wir dort Forellen besetzt, direkt drin. Also wird es in den Gewässern überall auch Forellen geben. Es wurden auch schon Lachse gefangen in der Elbe, unter der Elbbrücke hier. So 80 cm waren die oft bei der Spinnangelei. Und also es bewegt sich was auf dem Gebiet.
Also die müssen ja da schon eine ganz schöne große Strecke zurückgelegt haben, die Lachse von der Nordsee bis hierhin nach Dessau und nach in die Lutherstadt Wittenberg. Horst, Lachse hier, aber du wolltest mir eigentlich was ganz anderes sagen.
Nein,
ne?
Ich meine, also die Elbe nimmt und die Elbe gibt. Uwe hat natürlich auch nur das Pech gehabt, bei dem Elbufwasser ist sein Betrieb quasi abgesoffen. Nicht? Also das hat auch schon harte Schicksalsschläge gegeben. Er musste dann quasi wieder von neu anfangen. Ist dann natürlich unterstützt worden, aber er hatte hier Wasser nicht. Das war hier, die Elbe ist ja nicht nur ein Flüsschen, sondern die ist ja manchmal richtig Hochwasser und die wohnen hier unmittelbar an der Elbe. Das ist schon teilweise sehr... Der Stark und im Augenblick hat die Elbe auch wieder Eisgang, was sie jahrelang nicht hatte. Das sind Eisschollen und ähnliches. Also so ein Fluss lebt einfach. Und mit dem Fluss müssen die Leute leben, die hier wohnen.
Eisgang ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe hier so zwei Requisiten auf dem Tisch liegen. Denn zurzeit ist es ja so, ist bald wieder vorbei, dass viele Eisangler auf den kleineren Seen sind und auf den Teichen. Und da gibt es so eine, hier habe ich so eine Schöpfkelle, sieht aus wie so eine Eierkelle, wo man die Eier mit aus dem Topf rausholt. Damit macht man das Eis eisfrei, wenn man ein Eisloch bohrt. Und zwei Klingen sehen aus wie große Rasierklingen, zwei Stück. Da werden die Eisbohrer, kann man auswechseln. Wie sieht das bei euch aus in der Umgebung? Sind hier auch Eisangler unterwegs gewesen?
Ja, es war jetzt 8 Jahre vielleicht Ruhe mit Eisangeln, weil wir kein Eis hatten. Aber dieses Jahr hatten wir mal wieder einen Winter, was wirklich ein Winter ist, aber ganz normal. Eisschichten hatten wir so in der Regel so 25 cm Eis und wurde auch viel Eis geangelt. Und vor der Woche habe ich einen letzten Eisbohrer verkauft, da kam gleich ein Foto aufs Handy, Hecht gefangen, 90 cm beim Eisangeln. Gleich an dem Tag noch, wo den Eisbohrer gekauft hat. Also Eisangeln, ich habe viele gesehen, habe auch zu hören bekommen, dass viele Löcher in den Gewässern gebohrt worden sind. Also waren noch viele unterwegs.
Horst, wir waren ja auch Eisangeln. Was da draus geworden ist, wollen wir noch nicht so ganz verraten. Aber wir waren dreimal los. Es war richtig kalt, -7 Grad und dann eisiger Ostwind. Das ist schwierig. Wir hatten da auch einige Fragen auf unserer Facebook-Seite. Die haben zum Beispiel gefragt, wie sieht das aus, wenn ihr so einen großen Hecht fangt, der nicht durchs Eisloch passt?
Naja, Heinz, man hat ja, du musst eine Axt damit haben, weißt du, guck mal, früher haben wir ja nicht gebohrt, Heinz, der konnte sich schon Eisbohrer leisten, als wir die harten Winter haben. Die wurden regelmäßig mit der Axt geschlagen, weißt du, und dann wurden die Axtstiele verlängert, weißt du, und dann da hat man hat improvisiert, ne, und selbst als wir auf dem Eis waren, unser Guide hat ja auch mit der Axt oder mit dem Beil ein Eisloch geschlagen und ja, dann machst du die etwas größer, weißt du, und es gibt ja auch Eisbohrer, die größere Löcher bohren, ist natürlich anstrengender, nicht, und wenn alle Stricke reißen, Heinz, musst du eine Motorsäge mitnehmen.
Habe ich alles erlebt. Wir waren mal bei Dreharbeiten in Estland, bei diesem großen Kala-Fest. Das ist ein Festival, ein Eisangel-Festival, wo hunderte Angler auf dem See sitzen. Und überall, da laufen dann auch Gastronomen rum, die warme Getränke anbieten. Da wird geräuchert, da wird geangelt. Das ist ein riesiges Festival da in Estland. Sowas Ähnliches gibt es hier nicht, weil wir nicht mehr so diese harten Winter haben. Daran liegt das. Aber eigentlich ist es ein normaler Winter jetzt, ja, oder?
Ein ganz normaler Winter, nur wir haben verlernt, den kennenzulernen in den letzten Jahren. Jetzt schimpfen viele, oh, die Kälte und so, ist aber normal. Also, obwohl wir auch immer beim Eisangeln, beim Eisfischen sind. Ich fahre ja auch oft Norwegen an, nach, bis hoch in Norden. Dann fahre ich über Helsinki mit der Fähre, dann nach Oulu, Tornio und dann in die finnische Strecke nach Muonio. Und da sehe ich oftmals, da ist ja fast nur Winter, sehe ich dann etliche Eisangler, die mit den Zelten wie Häuser auf dem Eis sitzen und da drinnen sie auch grillen und den ganzen Tag drüber verbringen. Das sieht schon imposant aus, wa?
Die wohnen da gerade auf dem Eis, ne?
Ja.
Aber Heinz, wenn du mal genau hier hinguckst, wo wir gerade von Norwegen sprechen, da oben ist ein Präparat von einem riesigen Dorsch. Uwe hat ja früher mit seinen Nordlandreisen in Norwegen gemacht. Und wir haben doch damals mit deinem Pilger im Jökulfjord, wie groß war der Dorsch, Uwe? Das war doch damals eine Sensation.
Da vorne steht der Fänger, durch Zufall, der ist auch da. Und der Dorsch war 1,47 Meter und 40,5 Kilo schwer.
Ja. Ich muss mal da sagen, an der Wand hängt hier so ein riesiges Präparat von einem Dorsch auf so einem, vor so einem Holzbrett oben an der Wand. Der ist, wie groß ist der? Locker über einen Meter, ne?
1,47 Meter.
1,47 Meter.
Das Wahnsinn. Ist der Dorsch, Heinz,
das ist der Dorsch,
am Jökulfjord gefangen haben.
Am Jökulfjord. Wir haben doch noch mal zum Thema Eisangeln, weil wir gerade sind, eine Frage von Jonas. Jonas fragt, kann ich auch in Norwegen auf zugefrorenen Fjorden Eis angeln? Wenn ja, mit welcher Rute und Rolle und mit welchem Köder, Horst?
Naja, normal, klassisch ist das ja mit der Eisrute, also mit der kurzen Rute, kann mit jeder Rute fischen, Heinz, aber in der Regel werden kurze Ruten genommen und das Klassische ist eben mit so einem Eis, mit einem Jig. Ne, also es gibt extra richtige Jigs, weißt du, und ein kleines Wurfer davor. Die meisten, die auf dem Eis angeln, angeln ja auf Barsch, nicht? Aber wenn das generell nicht möglich ist, dann eben kann man mit jedem Köder, man kann mit Gummifisch, mit einem toten Seelachs da angeln. Also wenn man bewegtes Angeln haben will, dann braucht man eben so ein Jig, nennt man das, so kleinen Zocker. Und darüber noch ein Vorfach. Und im Meer kann man natürlich mit größeren Fischen angeln. Da kann der klassisch mit Pilger oder mit Gummifisch angeln, nicht? Wo man sonst auch angeln würde.
Ja, da ist noch eine Frage. Ab wie viel Zentimeter hält das Eis sicher? Das haben wir bei uns in der Reportage auch drin. 15 Zentimeter sollte es schon haben. Wo angelt man am besten und sichersten, ist eine andere Frage. Ich habe gerade auf der Fahrt hier in die Lutherstadt Wittenberg mit Fried Kutowski gesprochen. Der hat auf dem Plauer See jetzt in den letzten Tagen schon 3 Meter Hechte gefangen. Und der kennt natürlich seine Stellen, wo er die Löcher bohrt, die kennt er vom Sommer und weiß genau, wie tief das Wasser da ist. Und deshalb angelt man auch da, wo man die Tiefe kennt. Man kann natürlich auch ein Echolot mit aufs Wasser nehmen, aufs Eis nehmen, ne?
Das geht tatsächlich mit einem Echolot. Ich bin auf dem Muldestausee Eisangeln gewesen, vor vielleicht 10 Jahren, wo wir auch mal Eis hatten. Dann habe ich bloß die Geberstange auf den Wasserfilm, der reicht aus, um durchs Eis durchzukommen. Man kann dann abfahren mit der Geberstange, das Echolot am Körper, wo du auf den Bildschirm gucken kannst und hast hier neu gesehen, unten, was da unten los ist. Ja, Gewässerstrukturen, Fische, alles, das ist unwahrscheinlich. Ja, es geht.
Ja, ja. Die Technik geht ja immer weiter, Heinz. Nicht? Und du siehst ja auch hier in dem Angelladen gibt es ja alles, was du zum Angeln benötigst bei Uwe. Nicht? Das ist ja nicht nur ein Meeresfisch und Norwegenfischen, vom Friedfischangeln übers Raubfischangeln. Es gibt also eigentlich nichts, was es hier nicht gibt bei dir, Uwe. Nicht? Du bist ja auch sehr vielseitig aufgestellt. Nicht?
Ja, wo es ein bisschen hapert, denke ich so, ist es ein Fliegenfischen, weil das gibt aber die geografische Lage nicht her hier. Wir haben kaum Salmonidengewässer, also dann kann ich auch nicht. Ich kann auch nicht in einem Geschäft, wo kein Eis gibt, ein ganzes Jahr Eisbohrer verkaufen. Das funktioniert es nicht. Also deswegen sind wir da ein bisschen weniger bestattet, aber ausgerüstet. Aber ein bisschen was haben wir. Fliegen ab und zu mal, Fliegenrouten rollen und so.
Ich sehe gerade hier über uns hängt so ein großer, auch so ein Spundwandkescher. Da kann man mit von der Seebrücke in Heringsdorf oder in Kühlungsborn angeln, wenn man mal eine Meerforelle dran hat, oben an der Spitze. Da kann man den Spundwandkescher, das ist so ein Meter tiefer gummierter Kescher, runterlassen. Da kann man sicher so eine Meerforelle oder auch mal andere große Fische keschern. Wir kommen noch mal so zum Aktuellen, was uns so umtreibt zurzeit. Wir waren ja auf einer Angelmesse in Frankfurt-Oder. Horst kommt gerade aus den Niederlanden. Da gibt es so eine große Veranstaltung von der Sportfischerzeitschrift, die Deadbait Profiliga. Horst, wenn die Profis angeln gehen, wie sieht das denn aus? Sind die bis an die Zähne bewaffnet?
Ja, Heinz, es sind ja mehrere Mannschaften am Start, nicht? Und je nachdem, weißt du, also es gibt welche, die sind natürlich technisch wunderbar ausgerüstet und andere oldschool, nicht? Das Angeln ist ja relativ einfach, Heinz, weißt du, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Fleck sein und einen vernünftigen Köder haben und das Gerät muss so zusammengestellt sein, dass du den Fisch, den du fangen willst, auch fangen kannst, weißt du, nicht? Und da gibt's natürlich von heute vom LiveScope bis über Echolot und Wurf-Echolot, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, nicht? Ob man den ganzen technischen Aufwand braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden, nicht? Gefangen haben alle, ne, fast alle. Und wie gesagt, wir hatten das ja auch mit dem Professor Arlinghaus abgesprochen. Sport, Köderwahl, Vertrauen in Köder ist wichtig. Und wenn du nicht angeln gehst, kannst du keinen Fisch fangen, Heinz.
So sieht das aus. Horst ist ja gerade gestern aus den Niederlanden gekommen. 700 Kilometer, glaube ich. Da sind wir hier in Sachsen-Anhalt, in Frankfurt an der Oder. Waren wir auch gerade vor ein paar Tagen. Ich komme schon durcheinander. Jetzt sind wir hier in der Lutherstadt Wittenberg. Dann geht es wieder nach Hause. 600 Kilometer nach Bredstedt, nach Nordfriesland. Und dann ist er mal gerade ein paar Tage da. Wir wollen noch Podcasts aufzeichnen. Und dann geht es schon wieder nach Lingen, nach Ostfriesland. Da ist schon wieder 600 Kilometer.
Naja, Heinz, man muss in Bewegung bleiben, nicht? Weil zu Hause rostet man und du weißt doch, im Bett sterben die meisten Menschen.
Ja, Uwe, erzähl du mal ganz kurz, wir haben ja jetzt viel von dir erfahren. Was hast du in diesem Jahr noch so vor? Kommst du selbst überhaupt noch zum Angeln bei dem Geschäftsbetrieb, den du ja machst?
Na, ich bin ja Rentner, ich habe ja die GmbH als Geschäftsführer abgegeben, habe einen Nachfolger von meinem Sohn. Wir haben in Dessau noch ein großes Geschäft und hier in Wittenberg das. Ich bin ja als geringfügiger Mitarbeiter geduldet.
Also hast du noch genug Zeit zum Angeln und ja, dich um seine Frau zu kümmern natürlich.
Ja, auch, aber ich kann aber auch angeln gehen, wenn ich möchte. Also ja. Ich fahre dieses Jahr zweimal nach Norwegen, nach Nordnorwegen wieder. Vorher Jahr bin ich geflogen zweimal, dieses Jahr fahre ich wieder selber mit dem Bus nach Norwegen, weil es ist auch angenehmer. Es ist mit dem Gepäck hin und her, im Flieger, Fischtransport und alles mögliche, ist alles kompliziert. Und deswegen setze ich mich im Bus, kann einpacken, was ich brauche, fahre dahin und gut, hab ja Zeit. Dann tue ich auch mit Zwischenübernachtung das alles erledigen und macht Spaß.
Was hast du noch für einen Traum? Irgendwie einen Fisch, den du fangen möchtest? Irgendwie ein Revier, was du noch kennenlernen möchtest?
Eigentlich einen Traum habe ich nicht mehr. Also die Fische, die ich fangen wollte, habe ich gefangen. Und ja, und auch, wie schon gesagt, deutscher Meister zweimal geworden. Und einmal Einzel, einmal Mannschaft, reicht, war gut.
Na, Uwe hat ja auch das Glück, was du, dass sein Sohn eben auch Interesse an seinem Hobby hatte. Deswegen haben die ja die beiden Geschäfte, die sehr gut laufen hier. Und seine Frau unterstützt hat, die hat früher auch einen eigenen Laden gehabt, also ein reiner Familienbetrieb. Nicht? Und das ist natürlich wichtig, dass man weiß, was man aufgebaut hat, auch weiterführt, Uwe. Nicht? Und wir wollen noch ein bisschen gemütlich angeln und für uns ist das Wichtigste, dass wir gesund bleiben. Genau.
Das gilt auch für mich, das wünschen wir auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Gesundheit und eine erfolgreiche, interessante, spannende Saison 2026. So, wir müssen gleich los nochmal hier und ein bisschen was der Kundschaft erzählen, ein bisschen was von unserem Vorhaben. Wir haben ja noch Dreharbeiten vor, wir wollen noch Podcasts aufzeichnen, haben noch Veranstaltungen, also vollgepacktes Programm. Das ganze Jahr sind wir viel unterwegs. Und ich darf vielleicht auch so viel verraten, es könnte sein, dass im Herbst eventuell ein neues Buch rauskommt. Was da drin steht, das kann ich noch nicht so richtig verraten, aber das ist in Planung. So.
Im Laden wird es allmählich voller. Wir müssen uns jetzt mal um die Kundschaft kümmern, Heinz. Das ist ja auch sehr wichtig. Ne?
Genau. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Viele neue Erkenntnisse, tolle Geschichten von Uwe Potschka. Schönen Dank, Uwe, dass wir hier sein dürfen. Und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, Gesundheit. Und alle hören wieder rein, wenn es heißt:
Gute raus,
der Spaß beginnt.
Dankeschön und ja, bleibt gesund. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv, in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.